Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut. Wie ist es bei dir? Wie ist das Wetter vor allem in Kleinmachnow?
Ja, es ist okay. Also es ist okay. Es ist so ein bisschen frühlingshaft. Das heißt also, ich habe richtig schön mit der Allergie zu tun. Ja. Und dazu hat sich jetzt noch eine kleine Erkältung gesellt. Wahrscheinlich, weil ich meinen Holzaufstellpool diese Woche fit gemacht habe. Ich war ja nicht drin, aber wahrscheinlich die relative Nähe von kaltem Wasser reicht bei meinem Immunsystem zu sagen, mal her mit der Erkältung. Nicht, dass der da reingeht.
Angst bekommen.
Genau.
Genau.
Also ich gehe da nicht rein, der hat 14 Grad. Das ist mir ein bisschen kalt. Also warte ich noch ein bisschen.
Das verstehe ich. Es ist ja auch noch kein Sommer.
Ja, noch nicht.
Aber das Wetter, genau, war ja in den letzten Wochen trotzdem schon Dauerthema. Ist es ja irgendwie immer so ein bisschen. Ne? Während es auf der einen Seite von Deutschland sehr warm und trocken war, hat die andere Hälfte kühles und regnerisches Wetter gehabt. Hier in Berlin ist es so ein bisschen wechselhaft. Ne? Wir hatten schon Hagelkörner, heute ist ein bisschen bewölkt, gestern war es schön. Also ein Hin und Her, aber auch wenn es sich zumindest im Moment noch nicht danach anfühlt, soll es ja diesen Sommer tatsächlich wieder richtig heiß hergehen.
Ja, 1000 Sommer habe ich schon gelesen. Ja, also das wird richtig Hitzesommer in ganz Deutschland und es geht auch schon ganz bald los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das zeigen auch die Ergebnisse des Klimazustandsberichts für Europa vom EU-Klimadienst Copernicus und der Weltmeteorologieorganisation. Boah, Zungenbrecher. Ich sage einfach WMO-Abkürzung. 2024 war nämlich laut dem Bericht das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und 2025 soll nochmal eine Schippe draufkommen. Damit hatten wir auch den weltweit heißesten Sommer aller Zeiten im letzten Jahr. Die Temperatur stieg im letzten Jahr erstmals über die im Pariser Klimaabkommen festgelegte 1,5-Grad-Marke. Ja, und das ist natürlich kein gutes Zeichen.
Ja, und wie gesagt, viele haben es schon vermeldet. Es ist euch bestimmt auch in die Newsfeeds gespült worden. Auch in diesem Jahr wird wieder vor einem Hitze-Sommer gewarnt. Temperaturen über 35 Grad sind keine Seltenheit. Deswegen haben wir unsere Sommerfolge in diesem Jahr schon ein bisschen vorgezogen. Es geht nämlich um urbane Hitze und inwieweit Digitalisierung da helfen kann.
Ja, in den Städten ist die Lage im Sommer nämlich ja besonders drastisch. Hier sorgt der sogenannte Urban Heat Island Effekt, also die Bildung innerstädtischer Wärmeinseln dafür, dass die Hitze zu einer ganz konkreten Gesundheitsbedrohung werden kann, gerade ne, für ältere, kranke und kleine Kinder, was im schlimmsten Fall eben zum Hitzetod tatsächlich auch führen kann. Und deswegen wollen wir in dieser Folge darüber sprechen, wie digitale Technologien dabei helfen können, gegen die Hitze in Städten anzukämpfen.
Ja, aber bevor wir das tun, natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt, ihr Lieben.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, es tut sich ja gerade eine Menge im politischen Berlin. Die neue Bundesregierung konstituiert sich so langsam und es nimmt alles so langsam Form an. Erst letzte Woche hat sich der Ausschuss für Digitalisierung und Staatsmodernisierung zum ersten Mal zusammengefunden. Den Vorsitz hat Hans-Jörg Durz von der CSU übernommen. Insgesamt umfasst der neue Ausschuss 30 Mitglieder. Obwohl das sogar 3 Mitglieder weniger sind als in der vergangenen Legislaturperiode, gibt es viele neue Gesichter, vor allem bei der Linkspartei, die ja bekanntlich einen deutlichen Zuwachs bei der Bundestagswahl erhalten hat, aber auch bei den Grünen, die ebenfalls mit ausschließlich Neuzugängen aufwarten. Für die CDU ist unter anderem Ralf Brinkhaus neu dabei. Ihn hatte die Unionsfraktion gleichzeitig als ihren neuen Sprecher für Digitalisierung auserkoren. Haben wir auch ein schönes Interview übrigens geführt zum Thema, wie das neue Digitalministerium aussehen soll. Können wir ja vielleicht in den Shownotes auch nochmal verlinken, diese Folge. Alle Mitglieder hier zu nennen wäre jetzt ein bisschen viel. Deswegen packen wir euch die Liste mit den neuen Ausschussmitgliedern auch nochmal in die Shownotes. Jetzt heißt es also erstmal neue Namen lernen und neue Leute kennenlernen. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es beim Digitalausschuss weitergehen wird. Denn so richtig inhaltlich soll es dann erst beim nächsten Treffen werden. Wie immer halten wir euch hier natürlich auch auf dem Laufenden. Ein Schritt weiter ist hier schon unser neuer Digitalminister Carsten Wildberger. Da geht es jetzt schon ordentlich um Inhalte. Wildberger hat sich jüngst nämlich mit seiner französischen Amtskollegin Clara Chappaz getroffen, um sich über digitale Souveränität, künstliche Intelligenz und den Aufbau einer Digital Public Infrastructure, also quasi der Digitalisierung nahezu aller Gesellschaftsbereiche, auszutauschen. Damit will Wildberger mittelfristig auch ein strategisches Bündnis mit Frankreich aufbauen.
So, künstliche Intelligenz hörten wir ja gerade schon mal. Das immense Wachstum von KI lässt ebenso die globalen Rechenkapazitäten erheblich wachsen. Die Unternehmensberatung McKinsey prognostiziert in einer aktuellen Studie sogar eine Verdreifachung bis 2030. Das sind nur noch 5 Jahre. Laut der Studienautoren seien weltweit Investitionen von bis zu 7 Billionen US-Dollar erforderlich, um die steigende KI-Nachfrage bewältigen zu können. Das Rechenzentrum des Rückgrat der KI-Revolution und eigentlich der gesamten digitalen Infrastruktur sind auch in Deutschland. Das zeigen ECO und die unter dem Verbandsdach gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen auch in einer eigenen Studie aus dem Spätherbst 2024. Darüber haben wir hier schon berichtet. Aber wer das verpasst hat, reingucken lohnt sich. Und auch diese Studie verlinken wir nochmal in den Shownotes.
Ja, eine Herausforderung für Betreiber von Rechenzentren ist auch der Fachkräftemangel. Hier kann vor allem das Bildungssystem einen wichtigen Beitrag leisten, damit Schüler, Schülerinnen eben von Anfang an mit den Themen Informatik und IT in Berührung kommen. Darüber hinaus sollten Kinder und Jugendliche allerdings sich auch möglichst früh darüber bewusst werden, wie wichtig der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist. Und genau hier setzt das noch unter der ehemaligen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geförderte Forschungsprojekt Directions an. Directions steht für Data Protection Certification for Educational Information Systems. Auch sehr griffig. Also Directions ist auf jeden Fall besser. Das Projekt soll mehr Transparenz in den digitalen Schulalltag bringen. Nun haben Anbieter digitaler Bildungslösungen eine Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schülern veröffentlicht. Damit können Schulen und auch Schulträger auf einen Blick erkennen, welche Informationssysteme verantwortungsvoll mit sensiblen Infos umgehen. Und die Erklärung fördert damit also die Vergleichbarkeit, schafft Vertrauen und trägt zu einem sicheren digitalen Lernumfeld bei. ECO unterstützt das Projekt und ist im Vorstand des Programmeigners Trusted Cloud vertreten. Und weitere Infos dazu packen wir euch natürlich auch wie immer in die Shownotes.
So, wenn wir über das Stadtklima reden, dann geht es häufig um Themen wie vermehrte Begrünung und die Entsiegelung von Flächen. Also mehr Wiese, weniger Beton. Denn während der Beton von der Sonne massiv aufgeheizt wird und die Sonne noch über Stunden nachgibt, sorgen Pflanzen eben für Schatten, auch für Verdunstung, für kühlere Temperaturen und damit auch für ein viel besseres Mikroklima in der direkten Umgebung in der Stadt.
Ja, in Vorzeigestädten wie Singapur oder Mailand ist die Begrünung von Gebäuden ja längst schon Realität. Auch in Deutschland gibt es einige Projekte, einige Modellprojekte, wie zum Beispiel die Stadtalm in München oder den grünen Bunker im Hamburger Kiez St. Pauli. Doch welche weiteren Möglichkeiten ergeben sich denn für Stadtplaner durch die Nutzung digitaler Technologien wie KI, Sensorik oder digitale Zwillinge?
Daten sind hier King und Queen. Das habe ich auch mit unserer ersten Gesprächspartnerin besprochen. Sie gibt uns einen Überblick darüber, welche Technologien bereits in der Stadtplanung eingesetzt werden und welchen Mehrwert die erhobenen Daten denn bieten.
Im Gespräch.
Professor Dr. Gesa Ziemer ist Stadtforscherin und sie leitet das City Science Lab an der Hafen City Universität Hamburg. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der digitalen Stadt, neuen Formen der Zusammenarbeit und der Zukunft öffentlicher Räume. Heute ist sie zu Gast bei uns im Podcast im Ohr am Netz, um mit uns darüber zu sprechen, wie moderne Technologien dazu beitragen können, unsere Städte widerstandsfähiger gegenüber Hitzewellen und dem Klimawandel zu machen. Auf jeden Fall, wie heißt es immer so schön, ein dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ein Glück haben wir Profis dabei. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Frau Professor Ziemer.
Vielen Dank für die Einladung.
So, Sie leiten das City Science Lab in Hamburg. Was genau erforschen Sie dort und welche Rolle spielen digitale Technologien in Ihrer Arbeit an der Stadt der Zukunft aktuell?
Ja, das City Science Lab ist ein Forschungslab hier in Hamburg an der Hafen City Universität und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie man digitalisierte Daten für Stadtentwicklung nutzbar machen kann. Und wir sind in einer Situation im Moment, dass wir so viele digitalisierte Daten wie noch nie vorliegen haben und deswegen auch Stadtentwicklung datenbasiert betreiben können. Das gibt's noch gar nicht so lange, aber da liegt ganz viel Potenzial darin, um über Städte der Zukunft zu sprechen.
Jetzt fragt sich natürlich der Bewohner, die Bewohnerin dieser Stadt, ja, wo kommen die Daten denn dann auf einmal her?
Ja, wir haben in der Regel in Städten und Regionen sogenannte urbane oder regionale Datenplattformen. Das heißt, Städte produzieren ganz viele Daten. Wir haben Flächendaten, wir haben Klimadaten. Bürger und Bürgerinnen produzieren selber Daten, indem sie zum Beispiel das Mobilephone benutzen. Ja, eine Stadt hat ganz viele Daten. Wir haben Karten. Wir haben immer schon Karten in Städten gehabt. Und diese Karten werden zum Beispiel digitalisiert. Und dann haben wir natürlich ziemlich schnell einen reichen Datenschatz, auch einen sehr heterogenen Datenschatz, mit dem wir dann sehr viel anfangen können.
So, da geht es wahrscheinlich dann erstmal darum, die Daten zu harmonisieren. harmonisieren und sie irgendwie, naja, kompatibel oder mindestens interoperabel zu gestalten, um dann aus diesen Daten eben Dinge lernen zu können. Jetzt dreht sich unsere Folge ja um das Thema Hitze, also urbane Hitze und den Umgang mit extremen Temperaturen. Warum trifft der Klimawandel gerade Städte besonders hart und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
Ja, das ist in der Tat so, dass Städte sogenannte Urban Heat Islands entwickeln. Das heißt, eine Stadt an sich hat eine bestimmte Temperatur, aber in der Stadt gibt es diese Inseln, die eben noch viel heißer sind als die Gesamttemperatur der Stadt. Und das hat damit zu tun, dass wir leider viel zu viel Beton in unseren Städten haben. Wir haben viel zu wenig Grün. Wir haben oft dichte Bebauung. Das heißt, die Luftzirkulation ist nicht gut. Ja, wir haben Verkehr und Industrie. Die produzieren natürlich auch Hitze. Und man muss auch ganz klar sagen, dass vulnerable Gruppen, also Menschen, die verletzbar sind, ältere Menschen, Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und nicht große Häuser haben mit schönen schattenspendenden Gärten, besonders betroffen sind. Und es ist tatsächlich so, dass auch in Europa, in Städten wie Berlin, Athen, Paris, es immer wieder dazu kommt, dass auch wirklich viele Menschen sterben, wenn wir extreme Hitze im Sommer haben.
Hitzetote wird durch Klimawandel mehr und mehr zum Problem. Das haben wir in den letzten Jahren ja leider verfolgen dürfen. Jetzt sagen Sie, es gibt also diese besonderen Heat Islands in den Städten, die wir dank der vorhandenen Daten wahrscheinlich auch viel besser, ich sag mal, erkennen können, als wir es früher konnten, vermute ich mal, oder? Weil da rennt ja keiner mit einem Thermometer durch die Stadt, sondern das sind ja Daten, die permanent eingesammelt werden.
Genau, diese sogenannten Hitzeinseln kann man sehr gut auf Karten, auf digitalisierten Karten erkennen, indem wir eben Daten kombinieren, zum Beispiel das Verkehrsaufkommen, die Masse an Beton, die Bauweise. Wir können Umweltdaten analysieren, wie viel Grün zum Beispiel gibt es an einem Ort, wie viele Menschen leben da überhaupt, wie alt sind die Menschen, weil Kinder haben ein anderes Hitzeempfinden als zum Beispiel ältere Leute. Also auch so soziale Daten sind immer sehr wichtig. Und da kann man eigentlich sehr gut in Städten erkennen, wo sind diese Hitzeinseln und wo muss man dann eben auch Maßnahmen treffen, dass wenn wieder so eine Hitzewelle kommt, dass es dann dort nicht so besonders schlimm wird.
Jetzt leben wir ja zum Glück im digitalen Zeitalter im Jahr 2025, wo Technologien wie ausgeklügelte Sensorik oder auch Simulation oder sogar digitale Zwillinge verfügbar sind. Und die sind durchaus hilfreich bei der Stadtplanung. Wie können denn diese Technologien aus Ihrer Sicht helfen und wo stoßen sie aktuell an ihre Grenzen? Weil wenn wir über Städteplanung reden, dann reden wir immer über Jahrzehnte eigentlich, wenn wir ehrlich sind und nicht, machen wir nächste Woche.
Ja, digitale Zwillinge werden im Moment in fast allen oder in sehr vielen Städten und Regionen entwickelt. Und ein Zwilling ist ja eigentlich erstmal eine Simulation. Man versucht, eine Stadt in ein Modell zu verpacken und bestimmte Dinge erstmal virtuell zu simulieren, bevor man sie in Realität umsetzt. Und wir hoffen natürlich, dass durch diese Zwillingstechnologie bestimmte Fehler nicht gemacht werden, die man vielleicht früher gemacht hat, als man so ein Zwilling noch nicht hatte. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel in Bezug auf Klima. Wir könnten zum Beispiel simulieren, was der Ausbau von Fahrradwegen in einem bestimmten Stadtteil für Konsequenzen hat, auf die Reduktion von CO2-Ausstoß, aber auch zum Beispiel auf die Anzahl der privaten Autos, die sich dann hoffentlich verringert. Und so kann man Aussagen machen. Und das Besondere an Zwillingen ist tatsächlich auch, dass wir auch mit künstlicher Intelligenz Voraussagen machen können. Wir können sogenannte Prediction machen. Das heißt, man kann Szenarien bilden und diese Szenarien helfen den Stadtentwicklern eben vor allem auch in diesen Klimafragen Entscheidungen zu treffen, die dann hoffentlich richtig sind. Natürlich sind diese Zwillinge keine Alleskönner und Könnerinnen. Wir haben über viele Dinge einfach auch noch zu wenig Daten, die wir vielleicht unbedingt bräuchten. Und das sind vor allem die sozialen Daten. Wir wissen ja über bestimmte Formen der Mobilität wenig, aber wir wissen viel über individuellen Autoverkehr. Also da gibt es eine Disbalance von Daten und deswegen ist es für uns auch immer wichtig, dass wir für bestimmte Themen dann eben auch Daten erheben, die wichtig sind.
Okay, und jetzt haben Sie ja schon gesagt, die soziale Frage und damit kommen wir auch zur Frage mit die Menschen. Ja, also wichtig ist ja immer bei solchen Themen, wie kriege ich die Leute mitgenommen oder vielleicht sogar involviert in die gesamten Änderungs- und Entwicklungsprozesse. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Stadtentwicklung selber, das ist immer eine Sache über Jahrzehnte. Aber wie können denn zum Beispiel, meinetwegen auch digitale Tools dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger stärker mit einzubinden, wenn es darum geht, ihre eigene Stadt, ihr Zuhause vor extremer Hitze zum Beispiel durch den Klimawandel zu schützen?
Ja, einer unserer Forschungsschwerpunkte ist in der Tat Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Wir haben Software gebaut hier in Hamburg, um das gut durchzuführen. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt gestartet, das heißt Abpflastern von Grau zu Grün. Gemeinsam entsiegeln wir unsere Stadt. Cool. Wir haben zu viel Beton, wir müssen entsiegeln. Und wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg auf, Fotos zu machen von Orten, an denen sie meinen, wir könnten entsiegeln. Das heißt, wo wir wirklich Bodenplatten hochnehmen können und dort den den Naturboden wieder haben und Pflanzen pflanzen können. Und das ist ein tolles Projekt. Wir haben vor 2 Wochen gestartet und haben schon so viele Beiträge bekommen. Also wir gehen auch stark über diese Idee der Citizen Science, ja, so nennen wir das, der Bürger- und Bürgerinnenwissenschaft, weil die Bürger und Bürgerinnen sind lokale Experten ihrer unmittelbaren Umgebung und können uns jetzt ganz viele Ideen geben zum Thema Entsiedlung. Natürlich in Kooperation mit unserer Umweltbehörde hier in Hamburg, weil diese Ideen werden wirklich geprüft. Das ist also nicht nur so ein witziger, sag ich mal, Bürgerinnenaktion, sondern die werden dann wirklich getestet und geprüft und man guckt, ob man da auch im größeren Stil entsiegeln könnte.
Super Idee. Der Trick ist ja, dass wirklich schon, wenn man sagt, dieser eine Quadratmeter, der ist jetzt nicht mehr Parkplatz oder Gehweg, sondern auf einmal Rasen, wirklich auch echt Einfluss auf das Stadtklima haben kann. Das kann man mit so tollen Stadtklimamodellen wie Palm4U, da sind Fraunhofer-Institute dran, ganz gut mal berechnen und sagen, okay, also so viel bringt es vielleicht auch für zukünftige Luftströme, die wir ja, wenn wir auf dem Boden rumlaufen, gar nicht so auf dem Zettel haben, dass die extrem wichtig sind für die Innenstädte. Wie kleinteilig darf es denn werden bei Ihrem Abpflastern? Also 30 mal 30 Zentimeter, 50 mal 50 oder um welche Flächen geht's hier?
Ja, in unserem Projekt darf es ganz, ganz kleinteilig werden, weil wir davon ausgehen, dass auch viele kleinteilige Entsiegelungen auch auf privatem Grund, man kann ja zum Beispiel vielleicht auch einfach seine eigene Autobahnauffahrt anders gestalten, dass das eben schon was bringt. Es geht auch um die Frage, wie Gärten gestaltet sind. Wir haben ja so ein bisschen diese Mode in den letzten Jahren gehabt, dass die Leute so Betongärten anlegen. Und da kann man ja schon mal ganz viel machen. Und es ist ja genau, wie Sie sagen, dass wenn wir Natur bauen, wir so eine automatische, natürliche Abkühlung haben. Und es geht natürlich auch um das Wasser, das versickert im Boden und nicht abfließt. Gerade hier in Hamburg haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder Überflutung und auch Überschwemmungsprobleme gehabt. Und deswegen, es kann nicht zu kleinteilig sein in unserem Projekt.
Cool, das ist auf jeden Fall super. Da lässt sich bestimmt eine Menge machen, weil viele kleine Teile ergeben dann auch wieder wenige große. Aber das macht eine Menge aus, zumal es ja oft auch darum geht, dass sich eben, ich sag mal, ein Asphalt oder auch ein Betonboden viel mehr aufheizt und viel länger die Wärme hält, als wenn da einfach Rasen oder Sand wäre zum Beispiel, wobei Sand vielleicht nicht. Jetzt haben wir eingangs darüber geredet, dass Sie ja endlich, sage ich jetzt mal, so viele Daten zur Verfügung haben wie noch nie und die auch nutzen können. Es ist nicht so einfach, die zu harmonisieren und die sozusagen wirklich lesbar und anwendbar zu machen. Aber welche konkreten Maßnahmen für Planung, Verwaltung oder auch den Alltag der Menschen gibt es denn? Also Anwendungen dafür, die Sie aus den Daten ableiten können? Haben Sie da ein paar schöne Beispiele?
Ja, also es geht vor allem auch darum, den einzelnen Behörden immer wieder zu sagen, dass das Teilen von Daten einen großen Sinn macht. Früher war das so, dass eine Behörde gerne auf den eigenen Daten saß und Daten war auch Hoheitswissen. Und die Zeiten sind aus unserer Sicht vorbei. Und wenn wir Daten teilen, wir haben zum Beispiel sehr viel Flächendaten. Wenn wir Flächendaten teilen, können wir zum Beispiel etwas gemeinsam diskutieren über die Unterbringung von Geflüchteten in Städten. Da haben wir ein großes Projekt zugemacht vor ein paar Jahren, als der Syrienkrieg ausbrach und viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Das war eine Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung, aber auch Stakeholder. Das hat was mit Finanzen zu tun, mit Bildung, mit Fläche, mit Häusern und Bebauung. Das ist ein tolles Beispiel für, wie Daten teilen dazu führt, gemeinsam eine Entscheidungsfindung herbeizubringen. Ein zweites Beispiel, gerade mit unserem Bürgermeister hier durchgeführt, die Frage, wo Windkraftanlagen in einer Stadt wie Hamburg positioniert werden.
Sie haben ja auch das Problem, ne? Stadtstaat und man muss ja im Bundesland Windkraft bauen. Da haben wir in Berlin auch so unsere Schwierigkeiten, wo ich sage, ja, hier aufs Dach ist schwierig.
Genau, 3% der Fläche, das ist viel für einen Stadtstaat. Wir haben wenig Fläche natürlich und es gibt diese Not-in-my-Backyard-Mentalität natürlich, die auch total verständlich ist und eine Windkraftanlage macht Lärm und keiner möchte die direkt vor der Haustür stehen haben. Aber da haben wir eben auch die Flächen quasi mit ganz vielen verschiedenen Daten belegt, also mit Klimadaten, Emissionsdaten, Flächendaten, sozioökonomischen Daten, um dann eben möglichst für Hamburg gute Vorschläge zu machen, wo man die restlichen Windkrafträger platzieren könnte.
Super, das ist wahrscheinlich ein Modell, da kann sich Berlin mal eine Scheibe von abschneiden. Müsste sich ja theoretisch mit den richtigen Daten gefüttert auch ganz einfach übertragen lassen. Das ist ja auch das Gute, wenn man einmal so eine digitale Lösung hat und jeweils die lokalen Daten nimmt, dann kann man es ja überall auf der Welt einsetzen.
Ja, wir arbeiten ja Open Source und auch nach diesen Open Source Standards und deswegen ist dieser digitale Zwilling auch wichtig, weil der Zwilling macht es eigentlich auch möglich, dass Städte miteinander arbeiten können und wenn Berlin kann sich gerne melden, das ist alles Open Source, was wir haben, das kann man 1:1 übertragen. Das ist auch keine Rocket Science. Es geht aber darum, vor allem auch, dass man das politisch will und solche Prozesse müssen immer auch politisch begleitet werden.
Frau Ziemer, Berlin meldet sich kurzfristig so innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre. Das kennen wir ja. Spaß beiseite. Jetzt haben Sie gerade schon den digitalen Zwilling nochmal hervorgehoben. Ich wollte nochmal nachfragen, was Sie glauben oder auf welche digitalen Technologien Sie denn zur Bekämpfung von Klima- und Wetterphänomenen in unseren Städten der Zukunft setzen. Also der digitale Zwilling ist ganz, ganz wichtig. Die harmonisierten Daten auch? Sonst noch was, wo Sie sagen, da sehe ich großes Potenzial?
Naja, das Thema Sensorik wird sicher immer stärker werden. Wir fangen jetzt an, Sensoren an Ampeln zum Beispiel unterzubringen, sodass wir über den Verkehr etwas aussagen können, weil Sensorik macht ja vor allem Echtzeitanalyse möglich. Und gerade zum Klimathema, in Hamburg haben wir ein Flutthema, wir sind hier an der Elbe, andere Städte haben andere Themen. Das wäre schon richtig toll, wenn wir auch in Echtzeit Klima, sag mal, Schwierigkeiten oder Katastrophen natürlich voraussehen können.
Professor Dr. Gesa Ziemer ist Stadtforscherin und sie leitet das City Science Lab an der Hafen City Universität Hamburg. Spannende Sachen, die Sie da gerade machen und auch zukünftig vorhaben. Und nicht nur Berlin kann davon lernen, sondern da darf sich bestimmt jede Gemeinde ranhängen, oder Frau Ziemer?
Auf jeden Fall. Wir freuen uns über Anfragen.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und dass Sie dabei waren hier im Ohrennetz.
Vielen Dank.
Ja, super spannend. Das Gespräch mit Gesa Ziemer hat ja gezeigt, dass digitale Technologien Stadtplanern das mögliche Werkzeug geben, um eben bestimmte Fehler, die vielleicht früher in der Stadtplanung passiert sind, nicht zu wiederholen. Darüber hinaus bieten sie auch die Möglichkeit, die Bevölkerung mehr mit einzubinden. So zum Beispiel im Fall des Projekts Abpflastern in Hamburg, das wir euch gerne in den Shownotes verlinken.
Ein weiteres spannendes Projekt, das auf die Beteiligung der Stadtbewohnerinnen und Bewohner abzielt, also Citizen Science ist ja da das große Stichwort, das haben wir im Gespräch mit Frau Ziemer gelernt, ist die Initiative Gieß den Kiez in Berlin. Die vom CityLab Berlin angebotene App ermöglicht es, den Bürgerinnen und Bürgern, sich über den Wasserbedarf von Bäumen in ihrer Nachbarschaft zu informieren und durch regelmäßiges Gießen zum Erhalt der Stadtbäume beizutragen. Denn ja, die Hitze kommt und ja, es ist furchtbar trocken und die Baumscheiben, also das sind diese kleinen Mini-Grün- oder auch Braunflächen, wo die Bäume drinstehen in den Straßen, die sind häufig viel zu trocken. Dazu können Sie dann einfach einen Baum adoptieren und in der App als gegossen markieren. Wer jetzt Lust hat mitzumachen, auch hierzu Links in den Shownotes. Wären sehr lange Shownotes heute, oder?
Auf jeden Fall, ja. Aber es sind halt auch so viele spannende Projekte, ne? Also ich werde das, glaube ich, auf jeden Fall machen jetzt im Sommer. Das ist, finde ich, ein super Projekt.
Ja, einfach mal mit einer Kanne Wasser raus, genau, ne? Und mal die Baumscheibe gegossen und dann sieht es danach auch nicht so strunkig aus.
Ja, zurück zum Thema Stadtplanung. Unser nächster Gast arbeitet ganz nah an Projekten, in denen verschiedene deutsche Städte erproben, wie sie am besten für die steigenden Temperaturen vorsorgen können. Und zwar mit Hilfe digitaler Technologien.
Im Gespräch.
Stefanie Hauri ist Stadtforscherin und Projektleiterin am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit der Hitzevorsorge in Städten. Heute ist sie bei uns im Podcast zu Gast, um über das Projekt Urban Heat Labs zu sprechen und darüber, wie digitale Technologien in der Stadtentwicklung eingesetzt werden, um Städten an den Klimawandel anzupassen und Hitzewellen gezielt entgegenzuwirken. Herzlich willkommen, Frau Hauri.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr darauf.
Ja, Frau Hauri, ich habe es schon erwähnt, Sie leiten das Projekt Urban Heat Labs. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen darüber. Worum geht's da? Welche Ziele verfolgen Sie?
Ja, die Urban Heat Labs, das ist ein Exvost-Forschungsfeld. Exvost steht bei uns im Haus, im BBSR, für den experimentellen Wohnungs- und Städtebau. In dem Forschungsfeld erproben wir über 8 verschiedene Pilotprojekte, die wir Modellvorhaben nennen, verschiedene Ansätze des Hitzeschutzes und der Hitzevorsorge im städtebaulichen Raum, im öffentlichen Raum, aber auch an Gebäuden.
Können Sie vielleicht ein paar von diesen Modellvorhaben mal nennen, einfach, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann?
Also die Modellvorhaben werden organisiert von kommunalen Verwaltungen. Wir haben zum Beispiel in Berlin, in Neukölln, eine Siedlung, die in einem sozialen Stadtgebiet liegt und bewohnt wird von sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten. Hier entsteht zum Beispiel ein sehr großer Sanierungsstau und hier wird versucht, über grün-blaue Strukturen, so nennen wir diese, also Aufwertung des öffentlichen Raums über neue Arten von Begrünungen, aber auch durch wassersensible Ansätze, das heißt das Sammeln von Regenwasser und auch einer Hochwasservorsorge, zu kühlenden Maßnahmen im öffentlichen Raum zu kommen und das aber auch zu verbinden mit einem baulichen Hitzeschutz am Gebäude, der nachträglich dann zum Beispiel eben über Verschattungsmaßnahmen erreicht werden kann. Das ist zum Beispiel die Heideck-Siedlung in Berlin-Neukölln. Ein anderes Beispiel ist eine Plattenbausiedlung in Potsdam, noch ein anderer Gebäudetyp, an den wir auch sehr stark interessiert sind, der eben auch geprägt ist durch sehr große öffentliche Bereiche zwischen den Plattenbauten. Und dort wird eben dann im größeren Maßstab auch entsiegelt und geschaut, dass man dann auch im Boden eben neue Be- und Entwässerungssysteme einbauen kann, wie Rigolensysteme, aber auch neue Baumpflanzungen vornehmen kann, weil wir auch wissen, dass eben die Stadtbäume eine ganz große Rolle spielen beim Hitzeschutz.
Jetzt haben Sie bauliche Maßnahmen erwähnt, Entsiegelung, Baumpflanzung. Welche digitalen Technologien kommen denn in Projekten, die Sie unterstützen, zum Einsatz?
Viele Städte arbeiten schon mit digitalen Technologien, haben zum Beispiel digitale Stadtmodelle, wie zum Beispiel in Halle, den Hallplan, in dem eben auch die Stadt, nicht immer gesamtstädtisch, aber in den Quartieren eben, wo es auch gerade zu großen Planungen kommt, simuliert wird. Und diese Stadtmodelle werden dann eben ergänzt auch durch Simulationsrechnungen, die dann eben anlassbezogen durchgeführt werden.
Basiert das auf so einem digitalen Zwilling sozusagen dann der Stadt?
Genau, digitaler Zwilling ist ja erstmal eine sehr große Umschreibung für eigentlich alle digitalen Ansätze, die intelligent und dynamisch integriert werden und vorgenommen werden. Ne? Also digitale Zwilling, würde ich jetzt persönlich sagen, ist eigentlich so ein großes Modell, die Städte eben schon haben. Und was jetzt im Bereich von Hitzeschutz eben wichtig ist, dass diese Stadtmodelle dann anlassbezogen ergänzt werden über fragespezifische Simulationen jetzt in Bezug auf Hitzeschutz. Das kann zum Beispiel so wie in Halle gemacht werden, dass dann eben vor Ort gemessen wird. In Halle haben auch die Straßenbahnen zum Beispiel Sensoren erhalten, um eben verschiedene Messungen durchzuführen. Es gibt auch Städte, die eben in Lichtenberg planen, sie jetzt Sensoren aufzubauen an Hitze-Hotspot, um eben diese Daten dann zusammenzubringen. Also ne, man muss verstehen, so die Stadtmodelle haben zwar auch Klimadaten integriert, aber wichtig ist tatsächlich, dass die Modellierung und die Untersuchung dann nochmal anlassbezogen und projektbezogen vorgenommen werden. Und da gibt es eben auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Stadtklimasimulationen, die jetzt die TU Berlin entwickelt hat. Das ist das Modell Palm4U, die so aufgebaut sind, dass Städte tatsächlich auch Open-Source-Daten verwenden können, um dort eben ihre Fragestellungen und Indikatoren hineingeben können und dann eben vor Ort auch mal eine Planung zu überprüfen, wie es denn aussieht, wenn zum Beispiel jetzt neue Stadtbäume angepflanzt werden, wie die Hitzewerte vor solchen Planungen aussehen und wie sie danach aussehen. Und da geht es auch um Tag- und Nachtsimulationen, weil wir auch wissen, dass eben gerade nachts wichtig ist, dass die Städte abkühlen, um eben auch dann die Hitze zu mindern.
Also wie ich das verstehe, geht es da dann aber schon jetzt eher um Hitzevorsorge primär, ne? Also den Voraussagen sozusagen zu treffen. Können denn diese Modelle auch Echtzeitdaten verarbeiten? Also könnte man damit sozusagen auch kurzfristig auf Hitzewellen dann reagieren?
Also einige Städte nutzen diese digitalen Zwillinge tatsächlich auch zur Vorsorge, ne? Auch zur Warnung der Bevölkerung. Mhm. Das ist möglich, weil die Daten einfach vorhanden sind. Und Echtzeitdaten sind es ja eigentlich immer, wenn sie Simulationen haben, weil wenn sie Sensorik einsetzen, sind es ja Echtzeitdaten. Okay. Man muss sich nur bewusst sein, dass es sehr großer Rechenleistungen auch bedarf, diese Modelle eben dann auch tagesaktuell sozusagen anzubieten. Und deswegen werden gerade diese Simulationsmodelle eben anlassbezogen gerechnet. Ich habe es auch gerade eben nochmal nachgeschaut. Wir haben im Nachbarreferat das große Smart City Modellvorhaben am Laufen. Da gibt es einige Städte, die auch eben diese Stadtmodelle einsetzen zur Warnung der Bevölkerung. Das ist zum Beispiel Wuppertal, die arbeiten daran.
Okay, ja, spannend. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 8 Pilotprojekte, also 8 Städte. Lassen sich denn die dort gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere Städte in Deutschland oder in Europa übertragen?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, was die Städte zurzeit gerade bewegt, ist die Frage, also dass es solche Modelle gibt, das wissen alle. Und der Deutsche Wetterdienst stellt ja da auch wahnsinnig viele Open-Source-Daten zur Verfügung. Was für die Kommunen aber ganz wichtig ist, wie können solche Modelle denn angewendet werden, weil natürlich die Planer jetzt keine Programmierer sind. Und in den Modellvorhaben, die es jetzt zurzeit in Deutschland gibt, ne, die werden teilweise hier vom BBSR auch durchgeführt, es gibt auch Modellvorhaben, die das Forschungsministerium gerade durchführt, werden auch sogenannte Dashboards erprobt. Das haben jetzt unsere Mainzer bei den Urban Heatlabs eben auch vor. Dashboard ist gemeint, dass halt in der Stadtverwaltung so eine Programmoberfläche hergestellt wird, dass auch Planer ihre aktuelle Planung überprüfen können, die Daten eingeben können, dass dann Verbindungen der Wetterdaten zusammen mit dem Stadtmodell, den GIS-Daten vor Ort, dass dann wirklich auch ausprobiert werden kann, wenn ich jetzt einen neuen Bebauungsplan aufstelle oder einen neuen Quartiersplatz beplane, an welcher Stelle wäre es denn am sinnvollsten, Bäume zum Beispiel anzupflanzen. Ja. Oder es geht auch um die Frage, welche Brachflächen müssen denn freigehalten werden, um zu gewährleisten, dass es eben ausreichend Kaltluftentstehungsgebiete gibt oder wie dürfen die Körper nicht gebaut werden, um Frischluftschneisen nicht zu verhindern oder zu verbauen. Und diese Übertragbarkeit ist ganz wichtig für andere Städte, weil ich glaube, viele Städte stehen gerade an dem Punkt, sie wissen, ne, ohne smarte Ansätze geht es nicht, aber sie sind derzeit auch aufgrund von Personalmangel und Fachkräftemangel überfordert, wie sie diese einsetzen. Ja. Ja, weil wenn man so ein bisschen auch die Protokolle der Stadtratssitzung sich ansieht, ganz viele Parteien fordern ja auch in den Kommunen, eben solche Ansätze einzusetzen und solche Modelle aufzubauen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass jetzt geschaut wird, dass es einen einfachen Zugang zu solchen Modellen gibt und Kommunen von anderen Kommunen lernen, die sowas schon etabliert haben.
Ja, also schon Ziel, das Ganze auch in die Fläche dann zu bringen.
Auf jeden Fall, ja.
Abschließend so ein kleiner Blick in die Zukunft. Es ist ja nun klar, Klimawandel ist ein Riesenthema, bleibt auch ein Riesenthema. Wir haben es vorhin im Podcast jetzt schon gesagt, 2024 gilt so als das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Wir lesen alle die Artikel, die jetzt für dieses Jahr auch schon wieder den neuen Hitzerekord voraussagen. Also wird ein großes Thema für Städte bleiben. Was denken Sie denn, wie weit sind wir von einem wirklich großflächigen Einsatz digitaler Technologien zum Zwecke des Hitzeschutzes, der Hitzevorsorge entfernt?
Also entfernt sind wir, glaube ich, nicht so sehr davon, weil die Technik ist vorhanden. Okay. Ich gerade auch sagte, der Deutsche Wetterdienst versorgt Deutschland mit einer ganz tollen Datengrundlage. Und ich glaube, es braucht einfach jetzt ein bisschen Zeit, dass die Kommunalverwaltungen diese Modelle anwenden und wie ich gerade auch erklärt habe, eben sogenannte Dashboards und eben einfache Zugänge für ihre Mitarbeiter schaffen, dass es in den alltäglichen Alltag einfließen kann. Mhm. Das ist nicht die Frage der Technik und des Wissens, sondern eigentlich eher der Anwendung und vor allem der einfachen Anwendung von Kommunen. Und ich bin mir sicher, dass auch in den Kommunen jetzt immer mehr KI-Techniken eingesetzt werden können, um eben den Alltagsarbeit zu erleichtern, weil es natürlich schon eine sehr komplexe Technologie ist, die hier angewendet werden sollte oder muss. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Bevölkerung hier mitzunehmen. Wir unterscheiden ja auch in vorbeugenden, zum Beispiel Hitzeaktionsplänen, die jetzt die Kommunen aufbauen, um die Bevölkerung zu warnen und mitzunehmen und aufzuklären. Und wir in der Stadtplanung arbeiten eben viel damit, dass die Flächen eben entsprechend aufgewertet werden. Ja. Und diese beiden Wege muss man auch zusammengehen. Ne? Weil es bringt nämlich auch nur etwas, die Bevölkerung zu warnen und auch ihnen mitzuteilen, an welchen kühlen Orten sie sich aufhalten kann, wenn es kühle Orte gibt in der Stadt.
Ja,
das ist ein paralleles System, was die Kommunen sozusagen parallel etablieren müssen. Und es gibt ja auch schon ganz, ganz viele gute Beispiele auch in Deutschland.
Mhm. Digitale Technologien bieten schon jetzt ganz viele Lösungen, wie Hitzevorsorge in der Stadtentwicklung eingesetzt werden kann, um Städte an den Klimawandel anzupassen. Einige davon haben wir jetzt kennengelernt. Herzlichen Dank an Stefanie Hauri vom Projekt Urban Heat Labs.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag.
Ja, wir halten also fest, digitale Zwillinge haben großes Potenzial für die klimaresistenten Städte der Zukunft. Aber was passiert denn eigentlich, wenn man Technologie und Pflanzen zusammendenkt? Denn wenn wir nochmal an die Dach- und Fassadenbegrünung denken, diese haben ja nicht nur einen kühlenden Effekt, sondern binden auch Stoffe wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Feinstaub, all diese Dinge, die wir ja eigentlich nicht in der Luft haben wollen.
Ja, und genau das macht sich unser nächster Interviewpartner zunutze. Sein CityTree kühlt die Luft nicht nur ab, sondern macht sie obendrein auch noch sauber.
Im Gespräch.
Und der heißt Peter Sänger, er ist CEO und Co-Founder von Green City Solutions. Das Green Tech-Unternehmen verfolgt eine klare Vision: saubere und kühlere Luft in unseren Städten. Halleluja. Mit dem CityTree haben sie eine Technologie entwickelt, die nicht nur Feinstaub und andere Schadstoffe aus der Luft filtert, sondern gleichzeitig auch die Umgebungstemperatur senkt. Wie genau das funktioniert und welches Potenzial solche Lösungen für unser Stadtklima haben, das erklärt er am besten selber hier im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Peter.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Peter, du bist Mitgründer von Green City Solutions. Was war für euch denn der Auslöser für die Entwicklung des CityTree? und welche konkreten Probleme wolltet ihr damit angehen?
Also wir müssten ein Stück weit zurückgehen. Wir machen Green City Solutions ja schon eine ganze Weile, aber die Probleme haben sich de facto tatsächlich so entwickelt, wie wir das vorhergesehen haben. Also wir befassen uns mit den Folgen vom Klimawandel und die Anpassung der Städte an diese Folgen. Das ist quasi unsere Spielwiese und ich bin Gartenbauer. Vom Herz her bin in einer Gartenbaufamilie groß geworden und durfte schon viele Bäume in meinem Leben pflanzen und war teilweise wirklich erstaunt, unter welchen Bedingungen Bäume gepflanzt werden. Mhm. Das ist, kann man sich vorstellen, wenn Straßen entstehen und Bauten irgendwie hochgezogen sind, dann ist das immer so das letzte Glied Außenplanung und Freiraumplanung und da ist meistens das Geld leer und die Flächen fehlen und dementsprechend wird dann der Baum dort hingesetzt und dann wundert man sich, dass der nur noch 5 Jahre alt wird. Das ist ein bisschen zugespitzt beschrieben, aber das habe ich leider tatsächlich häufig gesehen.
Ja, ich finde es gar nicht so zugespitzt, mein Lieber, weil ich meine, wenn du dir überlegst, du hast ja in Berlin auch ganz viele sogenannte Baumscheiben, ne, wo dann also einfach so, ich sag mal, 2x1,5 Meter nicht versiegelt mit Asphalt ist und da stehen dann Bäume oft ganztägig beschattet, wenn es blöd läuft, weil rundherum hohe Häuser stehen. Und es gibt ja auch immer den Aufruf, Leute, gieß die mal, die gehen nämlich sonst ein. Und genau das passiert ja auch. Also hier in Berlin sieht man sehr viele, ich sag mal, nicht gerade schön gewachsene Bäume in den Straßen. Und das ist natürlich ärgerlich, klar.
Und es wird vor allen Dingen dramatischer. Mit jedem Hitzesommer, den wir erleiden, wird es den Bäumen noch ein Stück schlechter gehen. Wir haben einfach 2 Themen. Das Bestandsgrün, das müssen wir irgendwie sichern, weil wir wissen ja, dass es uns mit Grün wirklich besser geht. Ich glaube, da braucht man nicht 2 Meinungen einholen. Das finden erstmal grundsätzlich alle positiv, wenn eine Allee mit Bäumen bestückt ist, die halbwegs gesund aussehen oder man einen Park hat. Das größere Problem ist tatsächlich der Blick nach vorne. Was machen wir in neuen Projekten? Wo pflanzen wir denn Bäume hin oder machen wir vielleicht mal ein anderes System? Und da kommen wir quasi zu dem City Tree oder zu unserer Moos-Technologie, die wir uns überlegt haben. Die setzt genau da an, an Flächen, die hoch verdichtet sind, die vielleicht auch extrem sind, weil man durch Glasfassaden eine Spiegelung hat, wo man eine besondere Aufheizung hat, viel Verkehr und wo man einfach keinen Baum hinbringen möchte, weil man schon weiß, das wird doch nichts. Dort sollte man sich überlegen, ob es in Zukunft nicht Möglichkeiten gibt, mit Moosen, also mit anderen Pflanzen, einen schönen Ausgleich zu schaffen, die in solchen Extrembedingungen deutlich besser zurechtkommen. Und wir haben uns überlegt, das kann man technisch soweit umhüllen und unterstützen, dass man eben sicher gehen kann, dass das in jeder Stadt funktioniert und dass der Mensch nicht daneben stehen muss und den Aufruf bekommt, zu gießen, sondern dass das bestenfalls gerade mit unseren Mitteln der Technik, der Modernität, irgendwie connected, unterstützt, mit einer Sensorik überwacht wird. Das muss ja auch möglich sein. Ja. Und genau diesen Anspruch, den hatten wir, als wir Green City Solutions ins Leben gerufen haben. Wir wollen die Natur nutzen, wir wollen uns das als Vorbild nehmen, was in der Natur schon wunderbar funktioniert und in die Räume bringen, die eben verdrängt sind, wo die Natur de facto ein sehr, sehr schweres Spiel hat, einen schweren Stand hat. Dort wollen wir dann unsere Lösung platzieren und das gelingt uns mittlerweile auch ganz gut, weil eben diese Problematik stetig zunimmt.
Also man merkt es, ne? In der Stadt im Sommer ist es unfassbar heiß, kommt man mal irgendwie an einem Stück Grünfläche vorbei. Ich kenne es im Sommer immer, wenn ich hier am Botanischen Garten vorbeifahre, da sehe ich auf dem Thermometer im Auto, es wird einfach mal 2 Grad kühler. Also Grün in der Stadt sieht nicht nur schön aus, ist gut für die Seele, es sorgt für ein besseres Mikroklima, es nimmt eben Schadstoffe aus der Luft und es sorgt auch für eine Abkühlung, ganz klar. Jetzt ist euer City Tree, da mag man jetzt mal denken, ja, die haben halt einen Baum nachgebaut. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Baum. Der sieht eher aus wie, ich sag mal, eine Infostele oder vielleicht wie so ein Straßenplakat von Wall und Co., die so in der Gegend rumstehen. Warum habt ihr euch für die Form entschieden?
Um das nur aufzudröseln, wir haben 3 verschiedene Produkte und die gibt's mit Display und ohne. Letztendlich ist das eher die Frage, wie kriegt man eine Skalierung hin? Wir haben ursprünglich angefangen ohne digitale Displays und ohne diesen Werbeansatz, mussten aber letztendlich feststellen, dass unsere Kommunen natürlich notorisch pleite sind, um es mal ganz hart zu sagen, und grundsätzlich frische Luft als verkaufbares Gut nur bedingt funktioniert. Also man hat es mal gesehen, kanadisches Alpen oder irgendwelche Luft in Flaschen, die man kaufen kann, aber das sollte ja irgendwie auch nicht das Ding sein und dementsprechend mussten wir feststellen, okay, alleine die frische Luft zu verkaufen, das wird super schwer. Also brauchen wir eine andere Möglichkeit, das Geschäft irgendwie aufzubauen und digitale Außenwerbung ist auf dem Vormarsch. Also jedes Jahr werden tausende neue Displays installiert und es ist zwar schon mal besser als klassisch Plakat kleben und damit einen Haufen Emissionen produzieren, aber die brauchen ziemlich viel Strom. Und vor allen Dingen, das ist der Knackpunkt, die heizen die Umgebung auf, weil das Display gekühlt werden muss. Gerade im Sommer, wenn dort die Sonne drauf knallt, dann kommen da 50, 60 Grad heiße Luft raus an den Seiten. Auf Plätzen, das sind ja meistens dann die hochfrequentierten Plätze, wo viele Menschen sind, die ohnehin schon an Hitzeinselbildung leiden. Und genau diesen Effekt, den wollen wir eben reduzieren, dass wir sagen, es werden diese digitalisierten Stelen kommen. Das wird man nicht aufhalten können. Das hat auch viele Vorteile. Wir wollen es aber so nachhaltig wie möglich machen und dass es eben nicht noch eine zusätzliche Belastung für die städtischen Flächen ist, sondern vielleicht kann man das ja Hand in Hand bringen. Mhm. Die frische Luft kommt dem Betrachter zugute, dafür konsumiert er die Werbung, aber bekommt eben noch ein bisschen mehr zurück und es passt auch besser ins Stadtbild, tut auch was Gutes und ist eine Entlastung.
Und ist nicht so eine Kuckuck-Wolkenheims-Lösung, wo man sagt, ja, es geht theoretisch, aber es ist überhaupt nicht umsetzbar, weil die Städte den Platz, den es für solche Sachen gibt, dann an die großen Werbeunternehmen geben, weil sie eben Geld verdienen müssen. So wäre das sozusagen beides in einem. Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Modelle, also die eine mit Display. Und du hast aber auch schon gesagt, ihr arbeitet mit Moosen. Das heißt also, es geht darum, das vertical zu machen. Es geht nicht darum, irgendwie große Flächen jetzt grün zu machen, sondern eher Wände zum Beispiel.
Genau. Wir haben also vornehmlich in der Stadt, vor allen Dingen in unseren großen Städten, ja ein notorisches Platzproblem. Wir haben einen hohen Flächenkampf. Man braucht viel Multifunktion auf den Flächen. Das heißt, das spricht erstmal nicht unbedingt dafür, dass ich mitten in der Stadt einen großen Moosrasen anlegen kann. An den Gedanken könnte ich mich schon gewöhnen, aber das ist absolut irreal. Und deswegen geht man halt in die Höhe. Und wir haben das System so gebaut, dass man auf einem möglichst geringen Platz mit Footprint einen maximal großen Effekt erzeugen kann, um das mal in Worte auszudrücken. Also so ein City Tree, da hat noch so eine Sitzbank drumherum, wo auch ein Wassertank drin ist, also dass das auch irgendwie gleich praktisch eingesetzt werden kann und nicht im Boden verankert werden muss. Diese Sitzbank, die hat roundabout 6 bis 7 Quadratmeter Grundfläche. Und aus dieser Grundfläche erzeugen wir eine Kühlleistung, die man nur mit der Pflanzung von 81 neuen Bäumen erzielen könnte.
Ja, Zahlen, Daten sind King.
Soll ja kein Baumbashing werden, dafür bin ich viel zu viel Botaniker. Aber es ist die Frage, was kann ich denn eigentlich wirklich machen? Welche Maßnahmen kann ich sinnvoll umsetzen? Und wo habe ich den Platz, 81 Bäume zu pflanzen? Eher selten. Mhm. Versus kann ich einen City Tree einsetzen, den stelle ich hin, der hat morgen seine Funktion, der ist sofort einsatzfähig und wenn ich den in 10 Jahren dort nicht mehr haben will, weil eine Baumaßnahme kommt oder was auch immer, dann nehme ich den und fahre den 5 Meter nach links. Also das ist anpassbar, das ist flexibel einsetzbar und es ist vor allen Dingen sofort wirksam. Wir brauchen eben so einen Stufenplan von sofort-, mittel- und langfristigen Maßnahmen. Ja. Und da gehören Baumpflanzungen nach wie vor unbedingt ins Repertoire, wenn sie richtig eingesetzt sind.
Ja, das Problem ist ja Langfristigkeit, Städteplanung. Wir reden hier über Jahrzehnte. Ne? Das ist immer die Schwierigkeit. Man kann sich ja viel ausdenken, aber ehe es dann wirklich umgesetzt ist, ist dann eben mit Baugenehmigung und allem Zip und Zap immer schwierig. Das wäre also eine schnelle Lösung. Das ist schon mal super. Jetzt hast du schon erwähnt, da ist Sensorik drin. Das ist Hightech. Kannst du mal beschreiben, wie genau das funktioniert, was da alles verbaut ist und warum ihr das verbaut habt?
Man kann sich vorstellen, es ist wie ein überdimensionierter Staubsauger. Wir haben dort eine Ventilationseinrichtung integriert, die sieht man von außen nicht. Dort wird die warme, dreckige Stadtluft angesaugt und wird dann vorkonditioniert, das heißt, die wird befeuchtet, um nicht so einen Föhneffekt zu haben. Und diese befeuchtete Luft, die wird durch diese Moosoberfläche gepresst. Die Moose sind sichtbar, hinter einer Lamelle sind die geschützt vor zu viel Sonneneinstrahlung und gewissermaßen auch vor Vandalismus. Und durch diesen Durchströmungseffekt bleiben Partikel, die sich in der Luft befinden, in dem Moosrasen zurück. Und die Feuchtigkeit, die diese Moosoberfläche hat, die wird nach außen getragen. Und um das dauerhaft bewerkstelligen zu können, hat dieses Produkt oder haben unsere Produkte insgesamt eine Bewässerungsanlage, die sensorisch gesteuert ist. Und das ist jetzt nicht nur wie ein Gartenwassersystem, sondern das ist schon ein bisschen intelligenter. Das sorgt dafür, dass wir, egal an welchem Standort, mit welcher Temperatur, mit welchem Wind und mit welcher Belastung der Luft, immer einen idealen Modus finden, um die Moose richtig zu bewässern. Weil man kann zu viel und zu wenig bewässern und immer dann, wenn man von diesem Optimum abweicht, dann habe ich Einbußen in der Leistung und auch in der Vitalität. Und uns geht es darum, dass die Moose dort natürlich nicht quasi verschleudert werden, sondern die sollen sich dort ja langfristig etablieren. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass man da diesen Modus findet, in welchem die sich eben gut bewegen können und gut wachsen können. Und das ist so die Herausforderung, weil eine Technik, die auf Moose angepasst ist, die gibt es nicht von der Stange. Da mussten wir sehr viel selbst entwickeln. Da mussten wir auch sehr viele Fehler machen und daraus lernen. Weil bei der Tomatenanzucht, da habe ich Bibliotheken voll mit Literatur, wie das genau funktioniert und was die alles so brauchen. Bei Moosen beschränkt sich das auf einige wenige Bücher. die teilweise auch uralt sind. Also ja, mussten wir da auch relativ viel selbst beforschen und haben jetzt es geschafft, stabile Systeme aufzubauen, die von Skandinavien bis Italien schon im Einsatz sind, also auch in einer ganz unterschiedlichen Klimazone und zum Beispiel auch in Berlin oder hier in Brandenburg gut funktionieren, egal wie eben die Bedingungen an dem jeweiligen Standort sind.
Was sind denn die großen Herausforderungen, um euren CityTree, ich sag mal, großflächig in die Städte zu bringen, weil es klingt ja schon so ein bisschen nach der total einfachen und obendrein auch noch hübschen Lösung, die sofort funktioniert. Also jetzt waren ja schon wieder alle dieses Jahr wieder Rekordsommer. Man könnte ja jetzt die Dinger einfach hinstellen. Oder was hält die Gemeinden davon ab?
Es ist wie so häufig ein etwas traditionelles Bild auf die Problematik. Jedes Mal, und das von Anfang an, wenn wir irgendwo vorstellen und vorsprechen, kommt die Antwort, ja, klingt spannend, aber ich würde gern eher einen Baum bevorzugen. Und ohne diese Diskussion im Hintergrund, dass diese Baumpflanzung vielleicht nicht möglich ist oder viel, viel unzweckmäßiger ist, komme ich da immer an denselben Punkt. Okay, wir müssen überzeugen, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen sie von diesem verzerrten Bild, dass der Baum die Alleinlösung ist, irgendwie abbringen. Und das ist halt schwer, weil wir haben einen besonderen Bezug zum Wald. Das wird den Deutschen auch schon immer nachgesagt und das ist ja auch irgendwie total schön und romantisch. Aber wir haben halt echt ein Problem in der Zukunft mit diesem alten Bild von Maßnahmen zu treffen, um die Stadt zu kühlen, bestehen zu können. Und deswegen müssen wir viel argumentieren, wir müssen viel zeigen, dass Baumfällungen zunehmen, dass die Pflege von Grün immer wieder teurer wird und dass der Wirkmechanismus eines Baumes, wenn der nicht gesund ist, faktisch gegen Null läuft. Gerade letztes Jahr gab es eine Studie, die gezeigt hat, wenn Bäume unter Stress stehen, fangen sie an, CO2 abzugeben. Das heißt, die sind keine Quellen mehr für frische Luft, sondern die verstärken den Effekt, den ich ohnehin dort habe. Und das ist halt schwierig, Stück für Stück aufzubrechen und dafür zu sensibilisieren, dass es eine Mixtur aus Maßnahmen geben sollte, wo der CityTree eine elementare Situation einnimmt. Und das ist quasi das, was ich versuche, was unser Team regelmäßig versucht, einfach Awareness zu schaffen, die Moose etwas präsenter zu machen. Jeder kennt Moos irgendwie aus dem Spaziergang in der Natur.
Und man findet es eigentlich auch immer schön, wenn wir mal ehrlich sind, ne?
Total. Es ist super positiv besetzt, aber die Transferleistung zu sagen, dass das unser Schlüssel oder ein Baustein der Lösung sein kann für die Zukunft, da denken dann die Leute eher so, ach so, Moos an der Fassade will ich eigentlich nicht haben oder an meinen Sachen sollte es vielleicht nicht dran sein. Und dann hat man schon wieder die nächste Diskussion. Wohin damit? Und das macht es uns einfach schwer, in eine Skalierung zu kommen. Und ich gebe dir völlig recht, wir wissen, der nächste Sommer, der schickt ja seine Vorboten schon und wir könnten da sehr viel schneller bewegen. Aber es dauert halt einfach Zeit.
Also Stadtgrün einfach mal weiterdenken, zusammen mit Peter Sänger und seinem Team von Green City Solutions. Wir packen mal einen Link in die Shownotes, damit ihr euch den CityTree oder die Varianten mal angucken könnt. Peter, nicht aufgeben, bitte weitermachen. Irgendwann haben wir die Dinger überall in der Stadt und dann wird auch nicht mehr gemault, wie heiß es in der Stadt ist. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Aber besten Dank.
Ja, also da haben wir wieder eine Menge gelernt. Ich bin wirklich begeistert, welche Möglichkeiten digitale Technologien jetzt schon bieten, um die Stadt der Zukunft hitzeresistent zu machen. Toll finde ich auch, welchen Einfluss engagierte Bürger und Bürgerinnen hierbei haben können. Wenn ihr also Lust habt, das Klima in eurer Stadt zu verbessern, schnappt euch eine Gießkanne oder haltet Ausschau nach Flächen, die möglicherweise entsiegelt werden können.
Aber wenn ihr selber einen Garten habt, einfach mal die eine Waschbetonplatte gegen ein bisschen Wiese oder ein kleines Mini-Blumenbeet tauschen und schon das hat einen direkten Einfluss. Jetzt sind wir ja gerade beim Thema Hitze und Sommer. Sidoni, hast du noch einen guten Tipp gegen die aufkommende Hitze? Ich meine, du verbringst ja große Teile des Sommers durchaus da, wo es richtig heiß ist. Also ich vermute, ihr habt da eine Klimaanlage, aber vielleicht für alle, die sowas nicht haben, noch einen Tipp?
Ja klar, ohne geht's nicht. Ach, schwierig, ja. Kalter Waschlappen mit ins Bett nehmen, kann ich empfehlen.
Was auch gut ist, wenn man einfach nur einen Ventilator hat, zumindest für die Erstkühlung, einfach ein nasses Küchenhandtuch davor hängen, weil durch die Verdunstungskühle hat man zumindest den Eindruck, dass es kühler wird.
Viel Wassermelone essen.
Oder was auch geil ist, ist Weintrauben einfrieren und dann wie ein Eisbonbon
lutschen. Stimmt, das kenne ich auch, sehr gut.
Ja, also sehr genial. Der Sommer kommt, wir sind offen für Vorschläge und die Besten schaffen es dann versprochen auch in irgendeine der Folgen vom Ohr am Netz. Nicht in diese, weil die ist vorbei. Im Gegensatz zu mir bleibt ihr gesund, geht noch nicht in den Pool, ist zu kalt, aber naja, der Sommer kommt.
Gute Besserung, Sven. Wir danke, verabschieden Sidoni. Uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ihr Lieben.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.